Als schön, wenn Herzen von Menschen dem Schöpfer zujauchzen. Für manche ist es vielleicht bekannt, seit gestern rollt der Ball wieder. Die Bundesliga-Saison hat begonnen und es wird gejauchzt und gejubelt. Im Grunde genommen auch einem Gott zu. Aber wir wollen uns heute auf einen anderen Gott besinnen. Und wir haben ihm gerade zugejaucht, zugesungen, zugejubelt, unserem Schöpfer. Und wir freuen uns, dass wir das tun können an einem solch schönen sonnigen Sonntag. Mal schauen, wie viel es von denen noch gibt in den nächsten Wochen. Wenn es nach mir ginge, schon noch einige. Ich finde es eher so angenehm, wie es jetzt die letzten Tage. Das war ja nicht ganz so der Renner die letzten Wochen. Aber trotzdem hatten wir einen schönen Urlaub. Wir waren weit weg gewesen. Wir sind nach Rietheim geflogen. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Rietheim bei Villingen. Da hatten wir unseren Urlaub verbracht, war sehr schön gewesen. Einige Tagesausflüge, ein paar Mal bei unseren Eltern. So, wir haben eine erholsame Zeit hinter uns und freuen uns, dass wir wieder da sind. Und freue mich einfach auch, euch alle zu sehen. Danke auch nochmal der Hausgruppe Wöschhalde für den tollen Lobpreis. Ich finde es immer schön, auch in der Sommerzeit, dass wir so ganz unterschiedliche Lobpreisteams hier vorne stehen haben. Ich möchte zu Beginn einen Bibeltext lesen, den wir hier vorne nicht finden. Und zwar ist es so, dass wir ja bei dieser Gebetsnacht die Psalmen lesen. Wir haben das schon gehört, es wird sehr spannend. Und da gibt es einen Psalm, der ist außergewöhnlich lange. Welcher? 119, gut. Und den möchte ich jetzt lesen. Aber halt. Nein, aber ein paar Verse. Vielleicht ist dir nicht bewusst, warum der Psalm 119 eigentlich so lange ist. Ich wusste das gar nicht. Ich wusste halt, ja, das ist halt ein ganz langer, da braucht man lange, der hat 176 Verse. Aber warum ist der so lang? Warum eigentlich? Hat der Psalmist kein Ende gefunden? War er so drin? Ja, er war drin, aber wo drin war er? Nicht in Ekstase? Oh, Alphabet? Ja, und thematisch ist es auch ganz interessant, denn es geht in diesem 119. Psalm im Grunde immer wieder um dasselbe. Nämlich um Gottes Wort. Wir sehen also, sogar der Psalmist hat, wenn er über das Wort Gottes spricht, damals gab es ja die Bibel nicht, so wie wir sie heute kennen. Man hatte das Alte Testament, man hatte die Schriften, man hatte die Propheten, man hatte die verschiedenen Bücher und trotzdem war das dem Psalmisten so ein Anliegen, immer und immer wieder etwas über das Wort Gottes zu sagen. Und ich lese mal nur ein paar erste Verse und dann werden wir feststellen, dass es für Gottes Wort ganz verschiedene Begriffe gibt. Ich versuche die mal hier so ein bisschen zu betonen. Glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen wandeln. Du hast deine Vorschriften geboten, dass man sie eifrig beachte. O, dass doch meine Wege beständig wären, deine Ordnungen zu halten. Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte alle deine Gebote. Ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen, wenn ich gelernt habe, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit, deine Ordnungen will ich halten. Und so geht es immer weiter. Dann heißt es, wodurch hält ein junger Mann oder ein Jüngling seinen Weg, seinen Pfad rein, indem er sich hält an Gottes Wort. Und es geht immer so weiter. Gottes Wort, Gesetz, Ordnungen, Gebote, Bestimmungen, Schriften, all Zeugnisse, also der ganze Psalm 119 ist, man könnte sagen, eine einzige Werbung für Gottes Wort. Für Gottes Wort. Und heute Morgen möchte ich uns, also können wir die erste Folie oder das mal anschauen, möchte ich über das Thema sprechen, Schätze aus Gottes Wort. Und das Wort Gottes ist natürlich so vielfältig, da können wir nur ganz wenig rausgreifen. Und heute Morgen möchte ich einen einzigen Vers rausgreifen. Und wer bei den ersten drei Abenden Bibelpunkt dabei war, der war bei einem Abend auch dabei, als es um Übersetzungsunterschiede ging. Es gibt ja verschiedene Bibelübersetzungen. Das hatten wir mal thematisiert hier. Und da hatte ich auch den ersten Vers Vers der Bibel genommen und den möchte ich heute Morgen auch mal, wir machen nicht so lange, werde ich heute Morgen auch mal mit uns besprechen. Und jetzt schauen wir mal rein. Es gibt also verschiedene Bibelübersetzungen und das ist interessant, weil uns das etwas zeigt. Und ich bitte jetzt, dass wir gemeinsam zunächst mal diese erste Bibelübersetzung, das ist von Luther, Übersetzung 1984, dass wir das mal gemeinsam lesen. Also der erste Vers im ersten Buch der Bibel. Die Bibel beginnt quasi mit, lesen wir mal zusammen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So hat das Martin Luther übersetzt und so finden wir das auch in der Luther-Übersetzung von 1984. Die Elberfelder Übersetzung hat ein bisschen eine Abweichung, einen etwas anderen Schwerpunkt. Schauen wir mal und lesen wir mal zusammen, wie es nach Elberfelder heißt. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und jetzt noch was für alle Jüngeren unter uns oder für alle, die es einfach auch mal lesen möchten. Es gibt die sogenannte Volksbibel mit X. Manche haben gesagt, das ist nichts. Aber das ist was anderes. Volksbibel, eine Übersetzung, die, eigentlich ist es keine Übersetzung, eigentlich ist es mehr eine Übertragung, die versucht, biblische Texte so in die Sprache der jüngeren Generation wiederzugeben. Da gibt es manche Passagen, die sind schon sehr heftig, das ist dann fast nicht mehr jugendfrei, aber schauen wir mal und lesen wir mal gemeinsam, wie 1. Mose 1, Vers 1 in der Volksbibel steht. Wir sehen, die brauchen da viel mehr Platz und viel mehr Text und es ist ganz interessant. Lesen wir das mal. Alles fing damit an, dass Gott das ganze Universum gemacht hat. Er bastelte das riesige Weltall zusammen und mittendrin die Erde. Das ist schön zu lesen. Also da merken wir doch gleich, da werden wir gleich jünger, wenn wir das so lesen. Da bastelt Gott da was zusammen und mitten rein die Erde und so. Jetzt die Frage, wer hat denn recht? Was stimmt denn jetzt? Beziehungsweise, warum übersetzen die denn so verschieden? Ich habe gedacht, wir machen es jetzt so, wir wollen uns einfach mal diesen Text anschauen, wie er tatsächlich dasteht. Und die Sprache, in der dieser Text geschrieben ist, so finden wir das auch, ist Hebräisch. Und gehen wir mal die nächste Seite an. Das sind also jetzt so komische Zeichen. Und im Hebräischen liest man von rechts nach links. Auch ganz schwierig für uns, von rechts nach links. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit jemandem, der hatte eine 10-tägige Motorradreise, christliche Motorradfahrer, die waren in Irland. In Irland. Sind von Deutschland weggefahren, so ein Aussendungsgottesdienst, alle mit so großen Maschinen, ich glaube 10 oder 12 Leute waren das, und dann sind sie über Frankreich und dann da über das Wasser halt, Fähre und so rüber und dann Irland und Rechtsfahr, Linksfahrgebot. Der hat gesagt, das glaubst du nicht, wie schwierig das ist. Wenn du willst abbiegen, aber links, rechts. Wo muss man hinschauen, wenn man schaut, wer Vorfahrt hat? Also ganz schwierig. Und so ähnlich wäre das, wenn wir jetzt die hebräische Bibel hätten, da müssten wir nämlich von rechts nach links lesen. Und das fängt also ganz rechts an, der Text. Und ich habe drunten jetzt aber auf Deutsch geschrieben, das aber jetzt so, dass wir es lesen können. Also das erste Wort, Bereshit. Und Moment, ich habe da was Tolles. Zack. Seht ihr den Punkt? Ich weiß nicht, ob man den sieht von da hinten. Dieses Wort hier. Bayit, das ist das B. Wie ABC, Aleph, Bayit im Hebräischen, B. Das machen wir nicht jeden Buchstaben durch, sondern dieses B ist quasi das. Das heißt Bereshit, das ist Shit. Dieses Wort hier, Bereshit. Muss man sich nicht merken, aber das muss man mal gesehen haben. Dann, das heißt Bara, Elohim, et, und dann Shamayim, Uat, komisch, Uat, hä? Eretz ist die Erde. Wir müssen das nicht auswendig lernen und gar nichts, aber dass wir das mal sehen, so steht das drin. In all unseren Bibeln, im Urtext, im Hebräischen, steht überall das so da. So, und jetzt haben die verschieden übersetzt. Und der Martin Luther hat gesagt, am Anfang. Und Elberfelder sagt, im Anfang. Und die Volksbibel, die hat da ganze Geschichte draus gemacht, was da alles war. Und tatsächlich, wenn man das jetzt so nehmen würde, steht also, das ist wirklich so, ich habe es nochmal hier hingeschrieben, ganz wörtlich übersetzt ist es tatsächlich so, im Anfang erschufen, jetzt überraschenderweise nicht Gott, sondern die Götter, komisch, die Himmel und die Erde. Also im Anfang erschufen die Götter die Himmel und die Erde. Das Thema heute ist ja Schätze aus Gottes Wort. Wir nehmen nur einen einzigen Vers, 1. Mose 1, Vers 1, den ersten Vers der Bibel, der auf der ganzen Welt drin steht, der erste Vers der Bibel. Und alle beziehen sich auch von anderen Sprachen auf den hebräischen Text und dann haben sie verschieden übersetzt. Und am exaktesten wäre jetzt dieses: im Anfang erschufen die Götter die Himmel und die Erde. So. Und da möchte ich einfach jetzt versuchen, ein paar Gedanken uns weiterzugeben und einfach auch ähnlich wie Psalm 119 die Werbetrommel rühren für die Bibel. Ich rühre die Werbetrommel, ich mache Werbung, wie im Fernsehen, an der spannendsten Stelle ist dann aus und dann kommt irgendwie Werbung für irgendwas und die ist eigentlich ganz teuer, diese Werbeblocks. Und diese ganze Predigt heute soll ein Werbeblock sein für die Heilige Schrift, für die Bibel. So, nächste Seite und jetzt steigen wir mal ein. Nur dieser Vers, um den geht's heute. Und wir schauen mal, was in einem einzigen Vers der Heiligen Schrift drinsteckt. Und das ist wahrscheinlich auch nur ein Teil. Manchmal sind ja die Predigten abschnittsweise oder Themen, das ist immer ganz unterschiedlich, aber heute jetzt mal nur ein Vers. Im Anfang ist eben nicht am Anfang. Am Anfang wäre, wenn man quasi ein Metermaß hat und dann beginnt man 1 Zentimeter, 2 oder so. Aber davor ist ja nichts. Man steht irgendwie am Anfang. Aber bei Gott ist es so, der war schon da, als es begonnen hat. Also er war schon vorher da. Er war nicht irgendwie am Anfang und dann begann was, sondern er war im Anfang drin. Gott ist im Anfang drin gewesen. Deshalb tatsächlich im Anfang. Und dann, ich habe das nochmal hier aufgemalt, dieses Wort Bara, oder aufgeschrieben, Bara, erschaffen, das ist ein Begriff im Gegensatz zu herstellen. Schon im Alten Testament, natürlich schon vor vielen, vielen Jahrhunderten und vor vielen tausend Jahren, das wissen wir auch aus der Forschung und so, haben Menschen herstellen können. Die waren ja klug, die waren ja schlau. Ich frage mich immer noch, wie es möglich ist, vor vielen, vielen Jahren, Jahrhunderten, Tausenden von Jahren, so eine Pyramide herzustellen. Ohne die technischen Hilfsmittel, die wir heute haben. Wir haben diese in unserem Urlaub mal eine Ruine irgendwo besucht und gesehen, wo die war, da weit oben. Und haben gesagt, wie ist das möglich da oben? Wie kriegen die das hin? Ohne diese ganzen technischen Hilfsmittel von heute. Also man braucht in der Regel Dinge, um etwas herzustellen. Bara, was da steht, im Anfang schuf, erschaffen, das bedeutet aus nichts etwas machen. Gott braucht nichts, um etwas zu schaffen. Das kann kein anderer. Gott kann das. Aus nichts etwas machen, etwas erschaffen. Deswegen dieses, was wir vorhin gesungen haben, dem Schöpfer, dieses Schöpfersein. Schöpfer ist eigentlich der aus nichts etwas erschafft. Das steht da drin. Im Anfang erschuf Gott, aus nichts schuf er diese Dinge. Und dann haben wir gesehen, heißt es tatsächlich, hier steht Elohim. Alle, normalerweise übersetzt man eben schuf Gott, aber Elohim, dieses am Schluss, soll ein M sein. Am Hebräischen ein M. Elohim. Und alles, was mit ihm endet, ist ein Hinweis auf Mehrzahl. Also es stimmt tatsächlich, Elohim heißt nicht Gott, sondern Götter. Jetzt vertreten wir natürlich als Christen einen Monotheismus, einen Ein-Gott-Glaube. Wir glauben an einen Gott, nicht an drei. Aber was steckt da drin? Die drei steckt doch irgendwo drin. Dreieinigkeit. Tatsächlich ist das so, dass hier ein Hinweis ist auf den dreieinigen Gott. Und das finden wir in der ganzen Bibel, dass eben zum Beispiel es heißt, der Geist Gottes ruhte über den Wassern, als die Schöpfung geschah. Da war der Geist Gottes auch dabei, Ruach, der Geist Gottes war beteiligt. Oder im Johannesevangelium lesen wir, im Anfang war das Wort und das Wort war Gott und Gott war das Wort und ohne dieses Wort ist nichts, was gemacht ist. Und wer ist das Wort? Jesus, das heißt auch der Sohn, war beteiligt an der Schöpfung. Und da möchte ich eine Stelle lesen aus dem Neuen Testament. Da heißt es im Kolosserbrief mal, denn in ihm, und da ist Christus gemeint, in Christus ist alles in den Himmeln, da kommen wir noch drauf, und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne, Herrschaften, Gewalten, Mächte, alles ist durch ihn, und da ist Christus gemeint, Jesus Christus, geschaffen. Und dann heißt es, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und das wünsche ich mir, dass das noch mehr Menschen erkennen. Ich hoffe, und ich sage dir das jetzt, wenn du heute hier bist, wusstest du, dass du auf Christus hin geschaffen bist. Auf ihn hin. Nicht auf den Ehepartner, nicht auf die Kinder, nicht auf Job, Geld oder was auch immer. Auf ihn hin. Wenn das alle Menschen wüssten, wenn ihnen das klar würde, was, ich bin auf Christus hin geschaffen, merken wir, was das heißt. Dass jeder Mensch potenziell in der Lage ist, eine Verbindung mit Gott herzustellen. Er ist ja auf ihn, auf Christus hin geschaffen. Wir haben vorhin für die Missionare gebetet. Das machen die. Die versuchen den Menschen deutlich zu machen. Leute, da gibt's einen Schöpfer, der euch liebt und der möchte wieder, dass ihr als seine Geschöpfe mit ihm in Kontakt kommt. Und da muss man eigentlich immer wieder dazu sagen, so wie wir heute, du bist ja auf ihn hin geschaffen. Das ist ja gar nicht so schwierig. Eigentlich ist es nicht schwer, Kind Gottes zu werden. Geschwister, es ist gar nicht so schwierig. Man muss nur Dinge erkennen und verstehen und für sich persönlich in Anspruch nehmen. Also in manchen Religionen, da versucht ja der Mensch zu Gott zu kommen. Mit allem Möglichen. In der, sag ich mal, ich mag das Wort Religion jetzt nicht so, aber in der Religion des Christentums ist es umgekehrt. Da versucht Gott zu Menschen zu kommen. Und wie macht er das? Indem er selber Mensch wird? Also Christentum ist etwas ganz anderes. Ich habe das schon mal gesagt hier. Und so stehen wir auch als Gnadenkirche, auch ich als Pastor stehe ich da dazu. Christentum ist nicht eine Alternative von vielen Religionen. Such dir halt aus, was dir gefällt. Christentum hat eine andere Stellung. Es gibt auch nicht alle möglichen Götter, ach so viele, such dir einen aus. Was ich lesen kann, es gibt nur einen Gott, einen Schöpfer. Und den gilt es zu erkennen. Und das ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und all die drei, das ist Elohim, dieser dreieinige Gott, wo sogar Jesus schon am Anfang, im Anfang, bei der Schöpfung auftaucht. Elohim, der dreieinige Gott. Und deswegen auch so stellen wir 1. Mose 26, wo Gott, der Elohim, der dreieinige Gott sagt, das können wir mit dem Verstand nicht fassen, aber er sagt, lasst uns Menschen machen. Ich weiß nicht, wer von euch in der Mehrzahl von sich spricht, das macht man nicht. Früher gab es das, glaube ich, dass man die Eltern oder Großeltern so angesprochen hat. Möchtet ihr noch einen Schluck Wein? Und dann schaut man, wer ihr, wo sind, sitzt nur einer da? Ja, ja, aber aus Ehrfurcht, ihr. Stimmt's? Manche kennen das noch. Ja, die Älteren. Das wäre für mich komisch, wenn man, möchtet ihr noch was? Also, ihr, bin doch ich. Ja, wir sind immer so, die, ich, gell? Wir sind so ich-mäßig drauf. Auf jeden Fall, der dreieinige Gott, der darf das. Er ist ja Gott, er durfte sagen, lasst uns Menschen machen. Toll! Im ersten Vers der Bibel finden wir das schon. Später übrigens auch nochmals, habe ich hier nicht notiert, beim Turmbau zu Babel. Ihr kennt vielleicht die Geschichte? Die bauen da und das ist alles toll und Gott sagt, jetzt wird es mir aber zu toll hier. Was machen denn die? Die sind sich eins und wenn sie eins sind, kriegen sie alles hin, aber sie wollen das Falsche. Lasst uns herabfahren, heißt es dann. Ja, wie uns. Ja, der dreieinige Gott. Alle drei, also drei in eins, es ist schwierig, aber der drei, Elohim, lasst uns herabfahren und die Sprachen verwirren. Und dann, und heute haben wir das Sprachensalat. Ist eigentlich schade. Ich hätte kein Problem, gäbe es nur eine Sprache. Aber es ist so, der Mensch hat es angerichtet, Gott hat gesagt, so geht es nicht. Jetzt müssen wir was schaffen, dass wir müssen versuchen, dass die Menschen uneins werden. Wie kriegen wir das hin? Indem sie sich nicht mehr verstehen. Eben noch haben sie zusammen dann Schubkarren und plötzlich reden die, was? Und keiner weiß mehr und totale Panik, Chaos und so. Wir kennen ja, wurde dann dieser Bau mit diesem Turm und so weiter dann verhindert und so. Also diese Geschichte, Turmbau zu Babel, wo auch Gott sagt, lasst uns. Der dreieinige Gott war bei der Erschaffung der Erde aktiv. Der dreieinige Gott. Elohim. Nächste Folie. Da sehen wir es nochmal. Das ist nur so ein Modell. Das ist nur ein altes, ganz uraltes eigentlich Modell, wie man versucht, das so ein bisschen zu bildhaft darzustellen. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, alles ist Gott. Aber doch ist der Vater nicht der Sohn. Der Vater starb nicht am Kreuz. Jesus starb am Kreuz. Ja, so. Der Heilige Geist kam als der Sohn. Der Sohn stieg auf und dann kam eine andere Person der Dreieinigkeit auf die Erde, der Heilige Geist. Und der ist so lange auf dieser Erde, bis die Gemeinde entrückt wird, bis die Christenheit wieder weg ist. Dann geht die wieder hoch und dann kommt aber nichts mehr runter in dem Sinn. Dann ist die Sache beendet, aber es wäre ein anderes Thema. Wichtig ist einfach nur, der Heilige Geist ist nicht Jesus. Und der Heilige Geist ist auch nicht der Vater. Und von diesem Bild her ist auch klar, und da war sich die Urgemeinde dann relativ, die Urkirche relativ schnell einig, wir dürfen als Christen tatsächlich, wenn wir dieses Bild so verstehen, spielt es nicht so eine Rolle. Wir dürfen natürlich zum Sohn beten, wir dürfen auch zum Vater beten, wir dürfen auch zum Heiligen Geist beten. Letztlich ist es Gott. Schade wird's, wenn so einzelne Dinge zu stark betont werden, aber ich denke persönlich, dass Gott, also Vater, Sohn, Heiliger Geist, nicht aufeinander eifersüchtig sind. Jetzt betet er zu dir und wir reden von Gott, Geschwister. Das ist im Grunde genommen, was will man da? Eigentlich dürfte man gar nicht viel über Gott sagen, weil wir können das nicht richtig verstehen und erklären. Wir dürfen das nur andeuten. In der Ewigkeit wird es dann wahrscheinlich klar werden. Am Schluss heißt es dann ist Gott alles in allem. Ist dann Jesus nicht mehr da und dann kommen die Fragen oder sind die nebeneinander, sitzen die so nebeneinander? Ganz schwierig zu erklären für uns. Wir müssen es auch nicht alles verstehen, aber wir dürfen einfach so ein Bild, uns, das ist einfach eine Hilfe. Und denk dran, Elohim, dieser dreieinige Gott war bei der Schöpfung dabei. So, man könnte sagen, der Vater sprach, der Geist war da über dem Wasser und Jesus als das Wort, das gesprochene Wort, das war dann da, wo auch die Dinge lebendig machte. Nächste Seite, nächste Folie, das ist schon die letzte Folie. Es heißt ja dann, also im Anfang schuf Gott oder Götter, aber wir wissen jetzt, der dreieinige Gott, also wenn Götter da stünde, es wäre schon komisch. Es ist schon gut, wenn man weiß, es ist ein Gott, aber wir wissen spätestens ab heute, da geht es um den dreieinigen Gott. Und was hat er erschaffen? Und da steht jetzt eben Shamayim, Himmel und Erde. Ich habe jetzt mal nur dieses Himmel hier. Und ich habe vorhin gesagt, bei Elohim, dieses Im, das hier, das Im, bedeutet Mehrzahl. Gott, Elohim heißt Götter eigentlich, also nicht ein Gott, sondern mehrere, aber wir wissen jetzt, was gemeint ist, Dreieinigkeit. Und wenn jetzt bei Himmel auch steht Im, dann ist es auch Mehrzahl. Es gibt mehrere Himmel. Und tatsächlich ist das so, dass im ersten Vers der Bibel, da steht eigentlich schon so viel drin, das sehen wir ja heute, da zeigt die Bibel, es gibt also mehrere Himmel. Und ich habe mal die drei hier kurz aufgeführt und erkläre die auch schnell. Den ersten Himmel sehen wir jetzt nicht. Ich sehe ein bisschen da oben, einfach wenn wir nach oben schauen. Blau, die Wolken. Das Blaue, also wenn so ein schöner sonniger Tag ist, wenn man keine Wolken sieht. Ja, jetzt frage ich mal die Astronomen und Astrophysiker unter uns, nicht die Astrologen, die lassen wir raus. Astronomen. Was ist denn das Blaue da oben? Sind es die Wolken, die blau sind? Nö. Atmosphäre? Ha? Also wir merken, da kommt jetzt gar nicht so viel, eben weil wir da nicht ganz so drin sind. Ich bin auch nicht so drin, aber da geht es ja um den Weltraum, oder nicht? Also das Blaue, was wir da oben sehen, das ist ja nicht, was weiß ich, der Deckel der Erde. Früher dachte man, so eine Käseglocke. Das dachte man, die Erde ist flach und dann ist so eine Käseglocke und das, was man sieht, das ist halt so diese Grenze oder so. Und da gibt es dann Atmosphäre, Stratosphäre, alle möglichen Schichten. Aber im Grunde genommen, wenn da gar nichts ist, dann könnte man mal mit dem Flugzeug nicht. Man müsste dann ein anderes Gerät nehmen, um dann mal da hochfliegen und immer weiter. Und dann würde man merken, ja, sag mal, wo hört denn das auf? Ganz interessant, die Leute, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Aber um wieder auf unsere normale Ebene zu kommen, wenn wir nach oben schauen, in der Regel, das ist so das, was wir sagen, oh, der Himmel ist bewölkt oder gerade wenn Wolken da sind oder es ist grau oder es blitzt, donnert, der Himmel, das ist das, was wir so sehen, wenn wir hochschauen. Dann gibt es noch einen anderen Himmel. Der zweite Himmel, den die Bibel kennt, der auch im Neuen Testament immer wieder bezeugt wird, das sind die sogenannten himmlischen Welten. Da gibt es eine unsichtbare Welt, die finden wir also jetzt nicht da oben. Früher dachten die Menschen übrigens, wenn man, man hatte keine Flugzeuge. Völlig unvorstellbare Zeit. Überlegt euch mal, es gäbe keine Flugzeuge. Die Leute haben sich gefragt, was ist, wenn wir da hochgehen? Da ging man auf hohe Berge und dachte man, wenn es donnert, war das natürlich der Gott Donar. Ja, klar. Alle, und die Sonne war, also was ist denn da oben? Und man wusste das nicht. Nun, mittlerweile weiß man das. Und man dachte, die Christen dachten eine Zeit lang, wenn sie nur weiter hochgehen, auf den Berg, ist doch Gott begegnet. Verstehen wir? Man dachte dann, ja, ja klar, man muss einfach weit hoch und irgendwann da oben, Turmbau zu Babel, irgendwann da oben begegnet einem Gott. Nun, mittlerweile wissen wir, Flugzeug und so weiter, Raketen, die sehen da gar keinen Gott. Wo ist er denn? Die sehen ihn ja da nicht. Also dieser zweite Himmel meint nicht was Sichtbares. Man dachte übrigens auch, wenn man runtergräbt, so richtig tief, kommt man in die Hölle. Da unten schmoren sie. Da unten sitzt da der Feind. War richtig tief. Nun, heute, man kann Bohrungen machen, sehr tief. Es wird zwar immer wärmer. Und dann dachte man eben, es heulen Feuer. Ja klar, ist schon warm und sehr heiß. Und Magma und diese ganzen Sachen und Lava und so. Aber da ist nicht die Höhle, ist doch nicht da unten. Ist nicht da unten. Also dieser zweite Himmel meint eine unsichtbare Licht- und Finsterniswelt, eine unsichtbare Welt, Lichtwelt meint, wo Gottes Wirken geschieht, wo Wunder geschehen, wo die Engel so sich die Hand geben, sage ich mal. Einfach diese Unsichtbare, wo Gebetserhörungen stattfinden. Weißt du, in der unsichtbaren Welt wird plötzlich aus ein paar Broten, ein paar Fischen Tausende satt. Und der Paulus sagt, eigentlich sollten wir Christen mitversetzt sein, heißt es, an himmlische Örter, da meint er genau diese. Da ist unser Bereich, nicht nur hier unten, auch in diesem Unsichtbaren. Oder in Epheser 6 heißt es, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Fleisch und Blut wäre wieder das, was man sehen kann. So, fühlen, spüren, die Dimensionen, was man so weiß, Materie und so. Und er sagt, aber unser Kampf ist in einer anderen Ebene, sagt der Paulus. Der spielt sich in diesen Himmelswelten ab. Das ist diese unsichtbare Licht- und Finsterniswelt. Finsternis, da geht es eben auch um dämonische Mächte, diese Dinge. Und jetzt gibt es noch einen Himmel, den dritten Himmel. Dritter Himmel. Normalerweise meint man immer, man wäre im siebten Himmel. Ich fühle mich wie so. Meistens bei Verliebten oder so denkt man dann oder sagt man. Aber die Bibel spricht gar nicht von sieben Himmel. Das kommt dann eher über sieben Brücken musst du gehen. Das ist aber auch wieder was ganz anderes. Sondern bitte von der Bibel her tatsächlich drei Himmel und der dritte Himmel, wir wissen da nicht viel drüber, nur so viel, der Paulus durfte da mal kurz reinschauen. In 2. Korinther 12, ich lese euch da mal kurz was vor, da heißt es, und der Paulus, der war ja, wir wissen, der war Theologe, der war sehr klug und schlau, und dann, aber ohne Gott. Er kannte das Buch, aber Gott nicht. Später dann hat er Gott kennengelernt, hat Christus erfahren, hat sein Leben völlig neu ausgerichtet. Und dann bringt er sehr demütige Aussagen. Und auch hier, er sagt dann mal, ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, 14 Jahre ist das bereits her, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich auch nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und man denkt, wenn man das liest, der meint einen anderen. Und sehr demütig, er meint sich selber. Er spricht hier von sich selber. In den dritten Himmel entrückt, dieser dritte Himmel entrückt wurde. Ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich jetzt nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde. Also dritter Himmel, hier sagt der Paulus, in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zustehen. Und mich würde es doch so interessieren. Also mich, was hast du denn da gehört? Jetzt erzähl doch mal, was hast du denn da gesehen? Der Paulus führt dann weiter fort. Über diesen will ich mich rühmen, über mich selbst will ich mich nicht rühmen, nur der Schwachheiten. Denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Und dann geht es dann weiter. Damit nicht jemand höher von mir denke, als was mir zusteht, auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarung, also dieser Offenbarung, was er dort gesehen hat, darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Starke Aussagen hier. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn Jesus angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Siehe, gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Gottes in mir wohne. Und dann bringt er noch so einen Satz, denn das ist für mich im Wunderbereich, wenn ein Mensch sowas schreibt. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, Wohlgefallen an Misshandlungen. Toll, sagt er. Also, ist das ein Außerirdischer? Teilweise schon. Der Mann war dermaßen mit Christus in Verbindung, dem war es gar nicht mehr wichtig, ob es ihm gut oder schlecht geht. Er freut sich über Schwachheit, Misshandlungen, hab Wohlgefallen an Nöten, hab Wohlgefallen an Verfolgungen, an Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Der hat aus der Kraft Gottes gelebt, der Paulus. Ganz, ganz toll, ganz spannend. Ich werde im September, das ist ja bald, eine Predigtreihe machen über das Thema Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und da wird unter anderem auch mal diese Sache mit dem Paulus kommen. Ja, weil da manchmal auch ein bisschen Missbrauch betrieben wird, so nach dem Motto, ha, mir geht's genauso wie dem Paulus, habe auch einen Pfahl im Fleisch. Und der Herr nimmt es mir auch nicht weg. Oder irgendwie so, dass wir da mal schauen, darf man sich denn so einfach mit dem Paulus vergleichen. Auf jeden Fall geht es hier um den dritten Himmel, Paradies, sagt der Paulus. Denken wir an Jesus am Kreuz mit dem Schächer. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Es könnte sein, dass dieses Paradies, das ist übrigens nicht das Paradies vom Garten Eden, sondern es geht hier eher um diesen Platz, wo die verstorbenen Gläubigen sind. Man spricht auch von der Wolke der Zeugen, die uns umgeben. Hebräerbrief steht das. Und möglicherweise, der Paulus sagt da ja im Grunde nicht viel drüber, aber möglicherweise durfte er da rein einen Blick werfen und da blieb ihm die Spucke weg, sagt man. Völlig. Der wusste gar nicht, was er da gesehen und hört. Und ich glaube, der hätte es auch gar nicht weitererzählt. Und dennoch hat Gott gesagt, bei so einem Erleben. Menschen sind Menschen. Auch der Paulus war ein Mensch. Der war sehr weit in der Verwandlung und in Jesus ähnlich. Also sehr, sehr weit. Aber Gott sagt, ich gebe dir mal was, dass du dir bloß nicht auch nur ansatzweise was weitergibst, was man nicht weitergeben darf. Und Geschwister, und darum habe ich manchmal, ich habe mal ein, zwei so Bücher gelesen von Leuten, da war ich entsetzt, persönlich. Die erzählen, ja, da waren sie im Paradies und haben sie mit Henoch gegessen, mit Adam gefrühstückt, Paulus gefragt und so. Und die wissen jetzt alles. Ich möchte es nicht richten. Aber ich möchte da sagen, Vorsicht. Vorsicht. Hab vom Baum des Lebens gegessen. So Sätze findet man dann da. Wo ich denke, komisch. Der Paulus war da sehr, sehr vorsichtig mit solchen Dingen. Ganz, ganz dezent. Der hat gesagt, ich habe Gewaltiges gesehen. Das bleibt hier drin. Und Gott gibt es sogar noch dann mit dem Pfahl und so. Und heute treten da Leute auf, oh ja, wo ich überall war und da, bin ständig im dritten Himmel, hey, lustig und so. Ich bin da vorsichtig mit solchen Dingen. Und manche gehen dann so weit, Paulus hat versagt, wir sind heute weiter wie Paulus. Ehrlich gesagt, ich würde schade finden, wenn wir in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen solche Sätze hören. Ich habe noch niemand getroffen, und noch von niemand gelesen, der auch nur ansatzweise ein Kaliber des Paulus war. Auch nur ansatzweise. Sind wir doch demütig. Amen. Machen wir doch mal das, was Gott von uns heute und morgen übermorgen will. Ganz im Kleinen, so als ganz einfache freikirchliche Gemeinde, Gnadenkirche Villingen. Machen wir doch mal die nächsten Jahre das, was Gott von uns möchte. Ganz treu im Kleinen. Geschwister, dann wird er uns über viel setzen. Dann wird er uns über viel setzen. Aber nicht kommen da so vom Himmel herab, so, gibt es ja Gemeinden, da schwebt, also habe ich mal gesehen, nicht viele, da fährt der Pastor, fliegt da so in so einem Seil, kommt da so reingeflogen in den Saal und alle, und so. Ich brauche mal nichts hier. Wir planen da nichts in der Leitung damit, irgendwie gar nichts. Geschwister, sind wir doch mal treu im Kleinen. Ich möchte treu im Kleinen sein. Jesus hat versprochen, wenn Jesus das verspricht, ich bin sicher, er hält. Er hat gesagt, wenn du im Kleinen treu bist, dann werde ich dich über viel setzen. Und das viel, das überlassen wir Gott, was viel heißt. Aber zurück und jetzt zum Abschluss der Predigt heute. Wir sehen hier Shamayim, Himmel, tatsächlich die Mehrzahl. Gott hat nicht nur einen Himmel gemacht oder die unsichtbare Welt. Da gibt es noch einen Bereich. Man könnte sagen, diese unmittelbare Gegenwart Gottes oder Paradies oder schwierig, was es wohl genau ist. Dort, wo die verstorbenen Gläubigen sind. Das ist vielleicht das, wo der arme Lazarus im Abraham schoß. Und ja, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Es ist nicht genau klar. Aber was klar ist, ist, dass wir in einem einzigen Vers der Bibel ganz viel drin entdecken können. Und nächsten Sonntag geht es jetzt nicht um 1. Mose 1, Vers 2. Da predige ich über was anderes. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, und ich finde das so faszinierend, wie in ein wenigen Worten der Heiligen Schrift so viel drin steckt. Also es lohnt sich, immer wieder die Bibel zu lesen. Man muss auch jetzt nicht die Ursprachen können oder was, aber einfach dieses Bewusstsein, wenn wir die Bibel lesen, lesen wir nicht irgendeinen Roman oder ein Geschichtsbuch, sondern wir lesen Gottes Wort und da steckt so viel drin, da sind wahrlich Schätze drin zu entdecken. Amen. Stehen wir auf zusammen. Weiß nicht, habt ihr noch ein Lied? Genau. Dann bete ich noch, dann singen wir noch ein Lied und dann kommt der Abschlusssegen. Herr Jesus, es steht auch, glaube ich, im Psalm 119, dass wir, wenn wir dein Wort lesen, wie Menschen sein können, die große Beute machen. Große Beute. Und das, so ist es mir ergangen, bei dem Lesen und bei dem Studieren von diesem ersten Vers, allerersten Vers der Bibel. Und ich staune über dein Wort. Und ich bin begeistert darüber, dass du uns dieses Wort auch in unserem Land so frei und so offen zugänglich machst. Und ich bitte dich für mich und für uns, auch für uns als ganze Gemeinde, dass wir wirklich eine echte Bibelgemeinde sind, die in diesem Wort liest, die forscht und die spürt, dass dieses Wort kräftig ist und Macht hat, nicht nur etwas zu erkennen, nicht nur etwas zu lernen vom Verstand her, sondern dass dein Wort Kraft hat, Dinge zu verändern in unserem Leben. Ich danke dir, dass dein Wort ein Hammer ist, der harte Herzen zertrümmert. Danke dir, dass dein Wort ein Schwert ist, das trennt, das zeigt, wo vielleicht mal was geschnitten werden muss, wo man was wegschneiden muss, wo man trennen muss, was echt und was nicht echt ist. Ich danke dir, dass wir dein Wort so frei haben. Und ich bitte dich, dass wir immer wieder dieses Wort als unseres Fußes Leuchte nehmen und als Licht auf unserem Weg. Herr, und so wie draußen die Sonne scheint, so wie dieses Licht aufgegangen ist und so wie du auch, Gott, du bist Licht, so bete ich, dass es in unserem Leben immer wieder Licht wird. In meinem und in unseren Herzen, dass es Licht wird. Es werde Licht. Und dass die dunklen Stellen angeleuchtet werden, dass sie erhellt werden, dass sie erwärmt werden und dass sich dein Licht, das Licht des Evangeliums, das Licht Gottes immer mehr ausbreitet. In unseren Familien, in unseren Ortschaften, wo wir herkommen, in unseren Dörfern und Städten, in unseren Firmen, in unseren Betrieben, wo wir arbeiten, überall da soll dein Wort immer mehr erleuchten. Und ich danke dir dafür, dass wir davon ausgehen dürfen, dass das geschieht, auch am Ende der Zeit, in der wir uns befinden. Weil je dunkler die Nacht, desto heller die Sterne. So, wir haben keine Sorge vor der Finsternis, sondern wir möchten uns auf dein Licht ausrichten. Danke einfach, dass auch dieser Vers uns ermutigt, weiter an deinem Wort dran zu bleiben. Jesus, du selber bist das Wort. Wir geben dir die Ehre. Amen. Amen. Bleiben wir vielleicht gerade stehen zum Abschlusslied.